Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom GFA-Podcast. Wie ihr es gewohnt seid, mit mir Felix und Christian. Hi Christian.
Hi Felix, hallo Zuhörer.
Hallo. Ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden heute hier am Sonntag, um für euch die aktuelle Folge aufzunehmen, die Sachen zu besprechen, die wichtig sind. Da war es jetzt diese Woche nicht ganz so viel an News, die wir haben.
Ja, in der Tat.
Aber wir haben natürlich noch eine Division, die wir heute vorstellen wollen. Das ist die AFC North. Das ist dann, glaube ich, auch die letzte Division aus der AFC, wenn ich mich richtig informiert habe, die wir noch vorstellen müssen. Und genau, das ist heute auf jeden Fall so ein bisschen unser Fahrplan. Vorab vielleicht mal eine Info in eigener Sache. Und zwar haben wir jetzt von mehreren Leuten gehört, beziehungsweise Fragen haben uns erreicht, wie man am besten uns hören kann, die unseren Podcast auch vielleicht abonnieren kann. Denn das ganze Podcast-Ding ist jetzt in Deutschland jetzt nicht so verbreitet wie beispielsweise in Amerika.
Das stimmt.
Und da gibt es eigentlich zwei Sachen, die man erklären könnte. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass die meisten internetfähiges Smartphone besitzen, hat man entweder in der Regel ein Android oder ein iPhone, Smartphone oder Handy. Und da ist es eigentlich relativ leicht, ne? Also Christian, für Android vielleicht ein kurzer Abriss, wie man uns am besten findet, hören kann, abonnieren kann.
Ja, für Android, ich nutze seit, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon Podcasts höre, aber seit ungefähr 5-6 Jahren, glaube ich. Und seitdem nutze ich eigentlich auch die App Podkicker, heißt die. Einfach zusammengeschrieben Podkicker. Die gibt es in der kostenlosen, aber auch in der kostenpflichtigen Variante. Ich weiß nicht, muss man nicht unbedingt kaufen. Die kostenlose ist eigentlich auch von dem Umfang relativ ähnlich. Man lädt sie sich einfach runter im Play Store oder wie man das auch immer machen möchte und kann dann dort einfach irgendwie auf das Plus drücken und dann kann man quasi den neuen Podcast sich suchen. Uns würde man dann einfach finden, wenn man dann bei iTunes GFA underscore Pod, also GFA unterstrich Pod, eintippt und dann quasi den Podcast abonniert, subscribed. Und dann kann man den auch irgendwie so weit einstellen, dass es immer anzeigt, wenn es eine neue Folge von uns gibt oder natürlich auch von anderen Podcasts. Also ich kann es nur empfehlen, Podcasts über solche Apps zu hören. Das macht es einfach sehr viel komfortabler.
Ja. Und ähnlich ist es auch bei iTunes bzw. Apple iOS. Da gibt es ja schon vorinstalliert auf jedem iPhone die Podcast-App. Und da ist es genau das Gleiche. Einfach suchen in der App und dann auf Abonnieren klicken. Und auch da ist es so, dass das dann automatisch immer runtergeladen wird, die aktuelle Folge. Und dann eben auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn die Folge dann verfügbar ist. Also im Grunde genommen sehr einfach, wie gesagt, Podkicker oder eben die Podcast-App von Apple. Darüber hinaus kann man natürlich auch, wenn man die Soundcloud-App hat, uns da natürlich auch suchen und abonnieren und die Folgen auch runterladen. Ist natürlich immer ganz praktisch, wenn man das dann beispielsweise dann im WLAN die Folge sich runterlädt und dann unterwegs das Ganze eben hört, wenn es dann schon gespeichert ist, also runtergeladen ist die Folge.
Aber das geht ja, glaube ich, mit dem Podcatcher von Apple, glaube ich, auch. Ne? Also bei Podkicker kann man sie auf jeden Fall auch runterladen.
Genau, ja, das kann man auch. Genau, das wird dann runtergeladen und dann verbraucht man auch kein Datenvolumen, wenn man mal mehrere Folgen sich vielleicht auch hintereinander anhören möchte. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das dazu, zu diesen kurzen technischen Einführungen, wie man uns am besten auch hören und finden kann. Denn das macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze dann mit so einer App auch zu abonnieren und zu hören.
Definitiv.
Was hat dich so die Woche beschäftigt, Christian? Was ist so in dieser ja wirklich sehr mageren Zeit, was so News angeht und Entwicklungen in der NFL? Was hat dich diese Woche berührt?
Ja, also wie gesagt, es gab halt echt nicht so viel. Ne? Ich habe es ja eben auch in unserer Pre-Production quasi angesprochen. Im Prinzip haben wir keine Nachrichten drin, die wir in anderen vorherigen Folgen überhaupt erst reingenommen hätten. Dementsprechend ist es da so ein bisschen mager. So das Einzige, was ich jetzt so als halb newsworthy noch irgendwie betrachte, ist diese Tom Brady-Concussion-Geschichte, die nochmal so ein bisschen Aufwind genommen hat, weil Tom Brady gegenüber ESPN geäußert hat, dass seine Frau wohl sehr wohl weiß, wie es ihm geht, hat er so mehr oder weniger sinngemäß gesagt. Also er hat gesagt, dass sie halt an seinem Leben teilnimmt und sie halt auch merkt, wenn er irgendwie platt ist und so weiter, hat das Wort Concussion, also Gehirnerschütterung, nicht wortlich genannt, aber schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er seiner Frau den Rücken stärkt und jetzt irgendwie nicht halt irgendwie sagt, dass sie irgendwie Quatsch erzählt hätte oder so. Ja, insgesamt ist es einfach eine riesige No-Story, würde ich halt mal sagen. Ne? Also diese ganze Concussion-Geschichte. Ja.
Ist auf jeden Fall, ist es zwischen den Zeilen im Grunde genommen, so habe ich es verstanden, gibt er schon zu, dass er Concussions hatte. Ja. Also so habe ich es gelesen, halt auch mit dem, was man vorher eben gehört hat. Und
ja, das kann man
wohl. Wie man ja auch den Sport und die Liga kennt seit Jahren, ist es jetzt im Grunde genommen, hat er zwischen den Zeilen gesagt, so, yo, ich hatte Concussion, aber
ja.
Ist jetzt alles auch nicht so tragisch. Nee, so ungefähr.
Das Problem ist ja auch einfach, dass man sich noch gar nicht richtig geeinigt hat, also sowohl medizinisch als auch von der Seiten der NFL, was genau eine Concussion ist, die quasi spielhinderlich ist. Also es gibt ja, das ist ja auch medizinisch noch gar nicht richtig erforscht, wie viele verschiedene Concussion-Arten es überhaupt halt gibt. Ne? Also es gibt ja dann die verschiedensten, es gibt Gehirnerschütterungen, wo man 2 Wochen kein Sonnenlicht ertragen kann oder überhaupt kein Licht ertragen kann und eigentlich nur in einem dunklen Raum sitzen will und einfach nur möchte, dass man irgendwie, weiß nicht, dass die Zeit weg ist. Und dann gibt es halt Gehirnerschütterungen, wo man vielleicht einfach nur so 5 Minuten bisschen desorientiert ist und mehr oder weniger danach ready to go ist. Und das gepaart mit Langzeitfolgen, weiteren gefährlichen Situationen, wie das irgendwie gefährlich werden kann für den Körper. Das ist ja alles einfach auch noch nicht erforscht und dementsprechend ist es halt eine riesige Non-Story meines Erachtens.
Ja, also jetzt in Bezug auf Brady auf jeden Fall, also die Concussion insgesamt ist natürlich
ja, das stimmt, ja.
Schon eine krasse Story insgesamt, weil es eben auch den Sport so ein bisschen bedroht in der Form und wie er jetzt eben gespielt wird. Aber insgesamt, ja, diese Brady-Sache können wir, glaube ich, jetzt dann auch zu den Akten legen.
Ich hoffe.
Das müsste jetzt auch endlich vorbei sein und wir sind mal gespannt, wie es in der nächsten Saison laufen wird. Ein anderes Thema, was wir noch hatten, das hatten wir ja letzte Woche auch angekündigt und hatten es auch bei Twitter nochmal, ich sag mal, ein bisschen gehighlightet, war diese O.J. Simpson-Doku, die jetzt bei Arte lief am Freitag und Samstag und ist natürlich auch noch da in der Mediathek verfügbar für alle, die vielleicht in den kommenden Tagen, Wochen vielleicht den Sommerurlaub haben oder einfach mal Zeit haben. Es ist natürlich sehr zeitfressend, diese Doku, aber extrem interessant. Also ich war bisher wirklich komplett begeistert. Mir fehlt da noch eine Folge und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe am Freitag die ersten 1,5 Stunden mir angeschaut, also die erste Folge von 5. Also es sind insgesamt 8 Stunden. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Dementsprechend habe ich es halt noch nicht geschafft, da mir mehr anzugucken. Aber ja, es ist eine gut produzierte Dokumentation. Gerade die erste Folge, muss ich auch sagen, ich glaube, von der warst du ja auch sehr überzeugt. Ja. Sehr interessant, weil diese Football-Welt der 60er, 70er Jahre einfach nochmal gut beleuchtet wurde und auch nicht nur die Football-Welt, sondern auch einfach die Rassenunruhen, die damals in L.A. Vorherrschten, nochmal einen interessanten Blick darauf geworfen haben, der mich auch jenseits vom Football einfach auch nochmal weiter informiert hat. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kannte bisher ja auch zum Thema O.J. Simpson wirklich nur den Zeitpunkt von seiner Verhandlung. Also ich wusste, dass er eben großartiger Spieler war, dass er eben diesen Rekord gebrochen hat als Running Back für die Bills damals. In erster Linie war er mir eben auch bekannt, mehr durch eben diesen Mordprozess, der dann eben später in der Doku auch behandelt wird. Aber gerade diese erste Folge eben zu sehen, wie extrem rassistisch auch der Football in der Zeit war und generell auch die Gesellschaft und der Sport. Und das fand ich schon wirklich krass zu sehen. Und auch wie O.J. Simpson sich selbst da so ein bisschen rausgewunden hat, der eben sagt, so geht mich nichts an, weil ich bin O.J. und ich will als O.J. gesehen werden. Fand ich krass. Also hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte persönlich gedacht, dass er sich da auch mit engagiert hätte, weil er eben dieses unglaubliche Standing und diesen Ruhm schon hatte im College. Aber das fand ich auch wirklich sehr, sehr interessant und das auch sehr ausführlich und da fällt einem, so finde ich, gerade bei der ersten Folge diese anderthalb Stunden gar nicht so auf, weil es wirklich extrem interessant ist.
Ja, ich freue mich auch noch auf die nächsten 6 Stunden, die ich vor mir habe. Das ist ein schönes Ding, das kann man sich abends immer mal anschmeißen, wenn man dann mal wieder nichts im Fernsehen läuft, dann guckt man sich mal wieder eine Folge an und dann ist auch gut.
Ja, und auch mal wieder mal schön zu sehen, jetzt unabhängig von den ganzen Sachen drumherum, der Sport selber, wie er gespielt wurde, das finde ich auch extrem spannend, dass du irgendwie gerade im College mit O.J. Simpson, als er wirklich so stark war, irgendwie manchmal in einem Spiel nur 5 Passspielzüge angesagt wurden und der Rest alles nur Laufspielzüge waren. Das war schon interessant zu sehen.
Ja, das war eine andere Zeit. Also ich meine, man sieht ja, das haben wir ja quasi auch noch mitbekommen, dass es so ein sehr monumentalen Wandel gab im Spiel der Liga. Das ist echt Anfang der 10er Jahre dann jetzt noch mehr zu einer Passliga wurde, als dann diese No-Touch-Geschichte von den Cornerbacks quasi immer mehr eingeführt wurde. Ne? Also es war 2006, 2007 fing das, glaube ich, an und wurde dann 2012 oder 13, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber nochmal verstärkt, dass die Cornerbacks halt quasi gar nicht mehr die Receiver berühren dürfen.
Ja.
Und damit das Cover natürlich mehr oder weniger unmöglich wird, ne?
Ja, das ist wirklich interessant zu sehen, ne? Weil jetzt mittlerweile ist es echt so, dass man, als ich auch so angefangen habe, Football zu gucken, hatte man wirklich mindestens 50-50, also Lauf- und Passspielzüge, manchmal sogar bei manchen Teams, beispielsweise den Ravens, die einfach deutlich mehr noch gelaufen sind. Und mittlerweile hast du es echt so, dass das sehr vorhersehbar ist, dass ein Passspielzug kommt, aber ihn trotzdem nicht verteidigen kannst, weil eben die Regeln wirklich sehr, sehr die Passspielzüge favorisieren und auch es wirklich schwer machen für die Defense. Das ist wirklich interessant.
Hashtag Ground and Pound, ne?
Ja, Hashtag Ground and Pound ist auf jeden Fall eigentlich schon ein paar Jahre alt, ne? Also es geht wirklich eigentlich nicht mehr.
Ja, das stimmt. Das sieht man ja auch daran, dass mittlerweile, ich glaube, bei vielen Teams 70% der Defense mit Sub-Packages gespielt wird, also mit einem Linebacker weniger und dafür dann ein Cornerback oder Safety mehr auf dem Feld. Das ist ja einfach auch ganz deutlich dann, ne?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, da nochmal für alle auf der Arte-Seite kann man sich das Ganze in der Mediathek noch angucken, die O.J. Simpson-Doku. Wie gesagt, sehr empfehlenswert über den Football hinaus, aber auch die Zeit in den 60er, 70er Jahren, was den Football angeht und natürlich O.J. sehr vielfältig, sehr tiefgründige Doku. Können wir nur empfehlen von unserer Seite aus und einfach mal reinschauen.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach heute mal die AFC North an, so wie wir das besprochen haben. Ne?
Ja.
Alles klar. So, also die AFC North, die wollen wir heute besprechen. Da wollen wir euch den Ausblick geben, was ihr erwarten könnt, wenn ihr vielleicht ein Fan von einem der jeweiligen 4 Teams seid. Was wird in 2017 passieren? Und da natürlich, wie ihr es gewohnt seid, erstmal der Blick zurück auf 2016. Insgesamt eigentlich kein gutes Jahr für die AFC North 2016. Die Steelers haben die Division gewonnen mit 11-5. Hätten doch deutlich besser abschneiden können noch wahrscheinlich, aber Big Ben auch mit einigen Verletzungsproblemen. Mhm. Auf zweiter Position dann die Ravens mit 8-8, dann gefolgt von den Bengals mit 6-9 und einem Unentschieden und ganz abgeschlagen die Browns mit 1-15. Die Steelers haben dann in den Playoffs relativ deutlich gewonnen gegen eine etwas dezimierte Truppe aus Miami mit Dolphins mit 30-12 und dann auch in einem wirklich etwas skurrilen, sage ich mal, Spiel in der Divisional Round, die Chiefs besiegt mit 18-16 und dann gegen die Patriots rausgeflogen, quasi zu Hause in New England, da eigentlich keine Chance mehr gehabt, den Super Bowl zu erreichen. Da waren die Patriots einfach viel zu stark. Jetzt für 2017 kurzer Blick auf den Spielplan, bevor ich an Christian weitergebe, der euch dann die Steelers vorstellt als erstes Team. Der Spielplan, es wird so sein, dass die komplette AFC North gegen die NFC North spielt. Auch die hatten wir natürlich schon vorgestellt. Und die AFC South, die hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Also NFC North und AFC South, das werden die Gegner sein. Und jetzt zu dir, Christian, die Steelers. Was können wir da erwarten?
Ja, die Steelers, also erstmal die letzte Saison, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt nur einmal Ben Roethlisberger sagen. Zum einen, weil ich den Namen nicht sonderlich gut aussprechen kann und zum anderen, weil ich auch ganz gerne Roethlisberger ihn nenne. Das ist mir das erste Mal vor 10 Jahren über den Weg gelaufen, der Name, und irgendwie mag ich ihn gerne, oder vor 9 Jahren oder so, passt auch manchmal ganz gut. Naja, was soll man zu der Saison sagen? Also, es ist natürlich immer, ich glaube, es gibt nur ein Team, das unzufrieden ist, wenn es nur das AFC, das Championship Game insgesamt erreicht mit den Patriots. Ansonsten freuen sich, glaube ich, alle Teams darüber, wenn sie im Finale stehen, ihrer jeweiligen Conference. Also insofern kann man die Saison auf keinen Fall als Bust bezeichnen. Also das war schon eine gute Saison. Natürlich häufig Verletzungen dabei gehabt. Der Roethlisberger war, wie es halt auch relativ üblich ist bei ihm, zwischendurch immer mal wieder verletzt. Was es natürlich auch für die Steelers insgesamt immer schwer macht. Aber insgesamt hat man mit den Steelers ein Team. Das ist schon ein sehr guter Kader und das haben sie im letzten Jahr auch gezeigt. Aber sie haben halt immer wieder Probleme mit Verletzungen und dann auch wieder, wenn man jetzt Bryant, der dann das ganze Jahr gesperrt war, weil er mit Weed erwischt wurde, wiederholt. Beim ersten Mal kriegt man einen Schlag aufs Handgelenk, beim zweiten Mal 4 Spiele gesperrt, beim dritten Mal eine ganze Saison. Ne? So ist, glaube ich, das übliche Verfahren der NFL. Das ist natürlich bitter, weil er mit Antonio Brown natürlich im Jahr zuvor absolut Chaos im Secondary von gegnerischen Teams bereitet hat. Das war natürlich ein großer Verlust, aber mit Le'Veon Bell hat man dann nochmal sich versichern können, dass das Laufspiel mit ihm wirklich eine absolute Macht ist und dass, wenn er gesund ist, einfach auch eine ganz neue Dimension eröffnet im Laufspiel und das natürlich in der Offensive auch deutlich leichter macht für Roethlisberger.
Er hat deutlich besser Running Back, finde ich, also
ja, in der Liga. Kann man wohl sagen. Der jetzt immer noch seinen Franchise-Tag noch nicht unterschrieben hat, das ist so eine kleine Info am Rande, da ist man sich immer noch nicht über einen Langzeitvertrag einig. Das wird man auch mal betrachten können, was da in Zukunft so draus werden wird. Aber ja, eine gute Saison, die natürlich mit einem krassen Abzug geendet ist gegen die Patriots, die die Zone-Defense von den Pittsburgh Steelers richtig auseinandergenommen haben. Sicherlich auch ein Ansatzpunkt, das hat man auch mehrmals in den Medien gehört, dass Mike Tomlin da ansetzen will und im nächsten Jahr dann nicht mehr so viel Zone-Defense spielen möchte, weil man das einfach gegen richtig gute Quarterbacks nicht machen kann. Die können die einfach auseinandernehmen. Und da muss man dann irgendwie doch mehr und mehr, auch zumindest mal zwischendurch mal Man spielen, wenn nicht sogar noch mehr. Wie man es dann ja auch bei Atlanta gesehen hat, wie dieses im Super Bowl zumindest für eine Halbzeit sehr gut gemacht haben. Ja, okay, wenn wir uns dann die Offseason anschauen. Insgesamt haben sie nicht so viel in der Free Agency gemacht. Sie haben Tyson Alualla als Free Agent gesigned, Defensive End, der mehr oder weniger ein Rotational Guy sein wird, der dann immer mal wieder rein und rauskommt, aber jetzt nicht so, nicht unbedingt der 1A-Starter ist. Ansonsten haben noch einen Cornerback gesigned. Das ist jetzt alles nicht so viel gewesen. Verloren haben sie auch nicht so viel, abgesehen von Linebacker Lawrence Timmons, der natürlich schon ein Verlust ist, den sie auch versucht haben zu kompensieren, es aber dann schlussendlich nicht konnten. Sie waren, also laut Medienberichten, waren sie an Donta Hightower dran von den Patriots, der dann aber bei den Patriots geblieben ist, obwohl die Patriots wohl weniger Geld geboten haben, was natürlich schon ein bisschen frustrierend auch sein müsste für das Front Office der Pittsburgh Steelers. Aber gut, jetzt haben sie gesagt, wir müssen mit dem weitermachen, was wir haben, und haben dann innerhalb des Kaders quasi befördert. Da wird man dann sehen, das wäre dann, jetzt muss ich den Namen gerade suchen, Williams, genau, der Linebacker, der ist jetzt schon im 5. Jahr, jetzt nicht unbedingt so die Hausnummer, aber da wird man mal gucken, ob er dann als Inside-Linebacker dann weitermachen kann, ohne dass es großartig auffällt. Gut, wenn wir dann zum Draft übergehen, da ging dann natürlich doch ein bisschen mehr. Im Draft haben sie dann TJ Watt gedraftet, den Bruder vom bekannten JJ Watt. An Stelle 30, es war für mich so ein bisschen hoch, der Pick, muss ich sagen.
Ja, fand also, ich auch.
Das ist dann auch so ein bisschen dieser Name, der dann da doch mal ein bisschen den Wert von ihm hochgetrieben hat. Aber es ist insgesamt kein schlechter Pick. Vielleicht halt ein bisschen zu früh gedraftet, ne? Wäre in der Mitte der zweiten Runde auch gut. Aber man muss natürlich auch sehen, dass man eine Position findet, die dann vielleicht auch einem wichtig ist. Und dann ein Loch stopft, wenn man so möchte. Ja, in der zweiten Runde haben sie dann Wide Receiver gedraftet, Juju Smith-Schuster. Das ist ein Pick, den ich nicht so richtig verstanden habe. Also man hat so gute Targets mit Antonio Brown, Mathias Bryan. Eli Rogers hat sich letzten Jahr recht gut gemacht und Sammy Coates natürlich, von dem man eigentlich auch mehr erwartet hatte. Ein bisschen ein Fragezeichen, warum man dann nochmal einen Wide Receiver draftet. Aber ja, gut, vielleicht möchte man einfach Big Ben noch mehr Targets geben, damit es in der Offense im nächsten Jahr noch besser läuft und man vielleicht mit der Defense, die so ein paar Fragezeichen hat, dass er so ein bisschen damit ausgleichen kann. Mhm. In der dritten Runde haben sie dann einen Cornerback gedraftet mit Cameron Sutton. Gut, wird sich zeigen, ob er sich machen kann. Ein Third-Round-Corner. Tja, also ich würde sagen, zwei Drittel setzen sich nicht durch auf Dauer im Schnitt. So, mal gucken. Also, ist nicht verkehrt, gerade weil sie auch einen Cornerback-Draft war mit sehr vielen guten Cornerbacks. Tja, was bleibt jetzt über für die Steelers? Also, die Defense ist für mich echt so das Fragezeichen da. Mit Artie Burns, ein Cornerback, der jetzt im zweiten Jahr ist, und Sean Davis als Safety, ist das Secondary so ein bisschen das Fragezeichen. Gerade wenn man jetzt dann von Zone Coverage mehr auf Man Coverage umsteigen möchte. Das ist meines Erachtens das große Fragezeichen. Insgesamt ist es aber ein super Kader. Mit einem guten Quarterback, einem soliden Top 5, vielleicht Top 7 Quarterback, würde ich mal so sagen, wenn man jetzt über die gesamte Zeit mal sich das Ganze betrachtet, über die ganzen Jahre. Insofern würde ich die Steelers wie im letzten Jahr auf 11-5 tippen. Mhm. Und sehr mögliche Niederlagen. Ja, irgendwo muss man ja auch in der Division mal verlieren, deswegen gegen die Baltimore Ravens in Baltimore. Gegen die Tennessee Titans, gegen Green Bay, gegen New England, ja, und gegen Houston. Das sind so die 5 Niederlagen, die ich sehe. Sind noch so ein paar andere Spiele bei, die dann verloren werden könnten. Dafür dann vielleicht andere von denen, die ich gerade genannt habe, die gewonnen werden könnten. Innerhalb der Division, das ist eigentlich eine Division, die sich immer relativ bekriegt, wo eigentlich häufig Spiele liegen gelassen werden. Also insofern ist es kein Selbstläufer, aber ich denke mal 11-5 ist so die Hausmarke, die sie erreichen können. Und ich vermute auch mal, dass sie damit dann auch in die Playoffs kommen werden.
Ja, ich glaube, das denke ich, kann man schon fast vorwegnehmen. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Macht Sinn. Ich würde ihn sogar vielleicht, ich sehe sie sogar noch irgendwie so ein bisschen stärker als letztes Jahr. Ich meine, die Defense, das kriegen sie irgendwie immer so hin, dass sie zwar nicht stark ist, aber ähnlich auch wie bei vielen anderen Teams, nicht in wichtigen Spielen nicht zu viel zulässt, auch wenn sie auf dem Papier nicht gut sind, was die Zahlen angeht. Aber ja, ich sehe sie vielleicht sogar noch bei dem einen oder anderen Sieg mehr. Aber passt auf
jeden Fall. Das muss ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Sie sind, ich kann mich immer so schwer zwischen den Raiders und Pittsburgh entscheiden, aber mit den Raiders in Pittsburgh ganz klar die Nummer 2 auf, also eben dann nicht ganz klar. Aber die Raiders in Pittsburgh sind für mich die Nummer 2 in der AFC.
Okay, dann springe ich mal rüber zu den Ravens aus Baltimore, die keine schöne Saison hatten letztes Jahr auf jeden Fall. 8:8, wie gesagt, nicht unbedingt etwas, was die Ravens, naja, als eine positive Saison betrachten würden. Die sind definitiv Besseres gewöhnt und haben auch einen ganz anderen Anspruch. Tja, was haben sie dann gemacht? Also sie haben einige harte Abgänge auch verzeichnen müssen. Also einmal Rick Wagner, der Tackle, ist zu den Lions gegangen. Einer der ja wirklich sehr, sehr soliden Tackle in der Liga, der auch bei den Ravens wirklich sehr gut gespielt hat. Kai Juszczyk, über den Fullback haben wir schon viel gesprochen, der zu Kyle Shanahan zu den 49ers gegangen ist, um da ziemlich viel Geld zu verdienen. Und dann haben wir über Zach Orr gesprochen, letzte Woche auch, der sehr junge Linebacker, der ja retired hat wegen seiner Nackenprobleme, aber jetzt ja vielleicht auch wiederkommt. Also das waren schon, also die drei auf jeden Fall sehr gute Spieler, die wirklich sehr gut produziert haben auch. Und das ist auf jeden Fall hart, die zu verlieren. Sie haben dann eigentlich, auch nachdem, muss man dazu sagen, Lawrence Guy zu den Patriots gegangen ist, der Defensive Tackle, sehr viel Wert drauf gelegt, Brandon Williams, ihren besten Defensive Tackle, zu halten. Das haben sie auch geschafft. Und haben dann noch Brandon Carr geholt von der Cornerback, der von den Cowboys gekommen ist. Jerry McLean, davor hatten wir noch vor ein paar Wochen gesprochen, den haben sie sich geholt, als der von den Chiefs entlassen wurde. Und einen meiner Lieblingsspieler, Danny Woodhead, haben sie sich von den Chargers geholt. Also schon auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass die Offense wieder ein bisschen gestärkt wird. Denn man hat natürlich auch mit Steve Smith einen der besten Receiver verloren. Und dann im Draft haben sie die Defense, so wie man das von den Ravens eigentlich auch kennt, adressiert und haben einen Cornerback in der ersten Runde geholt, der sehr groß ist, ein großer athletischer Cornerback, Marlon Humphrey, der auf jeden Fall sehr viel zu tun haben wird mit Antonio Brown, schätze ich mal. Und in der zweiten Runde dann noch ein Linebacker, ein sehr auch athletischer Linebacker, wo ich denke, das könnte so ein Ersatz werden für Orr. Und so haben sie sich dann so ein bisschen aufgestellt. Wie gesagt, insgesamt nicht allzu viel gemacht in der Offseason. Aber die Ravens, die versuchen natürlich auch immer viel von innen heraus das Team zu stärken und sind jetzt auch nicht so dafür bekannt, große Verträge zu verteilen an Spieler aus der Free Agency. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Also was ich problematisch sehe bei den Ravens, ist immer noch die Offense. Wir haben über die Tight End Situation gesprochen. Jetzt haben wir da Crockett Gilmore als den einzigen wirklichen Starting Tight End, den die haben. Bin ich gespannt, ob er es wirklich reißen kann, ob er diese Lücken füllen kann, die Dennis Pitta jetzt auch natürlich hinterlässt. Jeremy Maclin, kommt er direkt gut an? Wir hatten ja bei den Kansas City Chiefs, als er da hingegangen ist von den Eagles, hatte er im ersten Jahr wirklich ein sehr schlechtes Jahr, ist da kaum angekommen, hat sich auch mit dem Playbook nicht wirklich angefreundet. Mal gucken, ob er da direkt Joe Flacco helfen kann, denn für mich ist Joe Flacco auf jeden Fall ein großer Pluspunkt dieses Teams. Also es wird häufig darüber diskutiert, ob er jetzt wirklich ein Top 5 Quarterback ist, ob er Elite ist oder nicht. Ich finde, Joe Flacco ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Und wenn er wirklich die nötigen Anspielstationen hat, dann kann er wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback sein. Dann gehört er für mich auf jeden Fall zu den Top 5. Ist halt die Frage. Also Danny Woodhead ist auf jeden Fall so dieser Receiving Back, den er auf jeden Fall wieder braucht, weil das machen die Ravens auch sehr, sehr gerne, das zu spielen. Aber ich bin so ein bisschen irritiert noch, was so die restlichen Anspielstationen angeht. Um die Defense mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die war im letzten Jahr extrem stark, auch ganz speziell gegen den Lauf sehr stark. Und Special Team ist auch so ein Faktor, der bei den Ravens eigentlich immer sehr gut ist. Ein sehr, ein Team sozusagen im Team, das sehr, worauf sehr viel Wert drauf gelegt wird. Als ehemaliger Special Teams Coordinator Harbo hat er eigentlich immer da eine gute Truppe. Deswegen glaube ich, dass die Saison insgesamt besser sein wird für die Ravens. Aber ich bin nicht so ganz überzeugt. Also es ist so, eigentlich müssten sie wirklich gut sein, aber es fehlen mir so ein paar Anspielstationen. Deswegen sehe ich sie jetzt bei 9-7. Also
ja,
ein bisschen damit, besser, aber nicht damit wirklich. Damit
kann ich mich wohl anfreuen. Ich finde, Joe Flacco ist immer so eine Wundertüte. Ne? Also der hat wirklich Spiele, wo er einfach überragend ist, wo er die Bälle das Feld runterwirft und es einfach nur eine Bombe nach der anderen ist und er keine Interceptions wirft. Aber dann hat er auch einfach wieder Spiele, wo er ja einfach mittelmäßig bis schlechtes Quarterback-Play liefert. Da fehlt mir bei ihm so ein bisschen die Konstanz, um ihn dann quasi als Elite zu bezeichnen, ne, wenn wir das wieder aufgreifen wollen. Aber er ist auf jeden Fall ein Quarterback, den ich gerne in meinem Team hätte. Also das soll natürlich darüber jetzt nicht
hinweg. Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe, was du sagst. Also das ist so, das war jetzt auch in den letzten Jahren so. Deswegen haben sie auch 8-8 abgeschlossen. Aber was er einfach hat, und das hat, finde ich, kaum ein anderer Quarterback, wenn es wirklich darauf ankommt, und in erster Linie in den Playoffs war es immer so, spielt er halt einfach unglaublich gut. Also da gibt's kaum einen, der fokussierter und besser spielt. Also der macht da wirklich null Fehler.
Ja, na, hast du recht, ja.
Wenn ich zurückdenke, zum Beispiel die letzten Jahre, ob das jetzt gegen die Patriots waren, als sie rausgeflogen sind, oder davor auch, oder als sie den Super Bowl gewonnen haben, da war er einfach der Quarterback, den du dir wünschst, der keinen Fehler macht und die, ja, sozusagen das aufs Feld bringt, was du brauchst, um das Spiel zu gewinnen in den Playoffs. Von daher, ich mag ihn gerne. Ich hoffe mal, dass es reicht. Wie gesagt, ich würde ihm gerne noch mehr Siege geben, aber ich sehe einfach in der Offense noch nicht genug sozusagen Firepower, um da wirklich zu dominieren.
Da fehlen ein bisschen die Targets, ne?
Genau. Das heißt, ja, 9-7, dann würde ich wieder rüber schieben, den Ball zu dir. Zu den Browns, deinem Lieblingsteam, deinem neuen.
Ja. Ja, ich habe mich auch in unserem Slack-Channel habe ich mich auch Number One Browns-Fan genannt. Natürlich ein bisschen sehr mit einem Zwinkersmiley dahinter. Ich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Also ich mag diese Herangehensweise. Ja, okay, zum letzten Jahr muss man jetzt eigentlich erstmal nicht viel sagen. 1-15 abgeschlossen. Am Ende noch ein bisschen glücklich gewesen, dass sie den First Overall Pick hatten, weil sie auch erst in der letzten Woche, in der vorletzten Woche den ersten Sieg überhaupt eingefahren haben. Ja, was soll man großartig sagen? Ich glaube, die hatten insgesamt 5 Spieler, die Quarterback bei denen gespielt haben in der Saison. Das ist nie ein gutes Zeichen. wobei Cody Kessler tatsächlich am Ende ganz gute Zahlen hatte, aber die kann man dann auch nicht so für bare Münze nehmen. Das ist dann oft in der Garbage Time erzielt und ja, da muss man vorsichtig sein. So 2 Spieler aus der Defense, die ich mir so rausgesucht habe, die ich ganz gut finde, ist einmal Chris Kirksey, der Linebacker, und Cornerback Jamar Taylor, die beide recht gutes Spiel gezeigt haben und so ein bisschen auf die Zukunft hoffen lassen. So ein bisschen zu zeigen, dass der Kader nicht komplett für die Tonne ist. Also das wäre dann doch zu viel. Und ja, um dann zur Offseason zu kommen. Also die Browns, die haben wirklich ein sehr spannendes Offseason-Programm. Die bauen halt wirklich ganz solide, ganz langsam, vor allen Dingen für die Zukunft. Also die sind jetzt nicht so, die sagen, okay, wir spielen jetzt ein Jahr scheiße und im nächsten jetzt packen wir alles daran, dass wir im nächsten Jahr dann nicht mehr ganz so scheiße sind, sondern die gehen das Ganze langsam an und planen sinnvoll. Also sie haben jetzt in diesem Jahr unheimlich viel in die O-Line gesteckt. Sie haben sich mit JC Tretter und Kevin Seidler von Green Bay und Cincinnati ein Center und ein Guard geholt, die beide also Twitter war mal sehr stark, bevor er dann verletzt war. Das ist so die Frage, ob er das wieder abrufen kann. Ich glaube aber schon, und Seidler ist ein absoluter Allround-Guard, der einfach ja über Jahre schon sehr gut ist. Da haben sie viel Geld reingesteckt, aber sie haben natürlich auch viel Geld, das sie noch zur Verfügung haben. Das ist dann wohl in Ordnung. Also haben jetzt echt eine unheimlich starke Line und verfolgen da vielleicht auch so ein bisschen das Modell von Dallas, die auch unheimlich viel in die Offensive Line reingesteckt haben und dann mit 2 Rookies als Running Back und Quarterback natürlich im letzten Jahr für viel Furore gesorgt haben. Die beiden fehlen ihnen zumindest vermeintlich noch. Also die Quarterback-Situation ist halt das große Fragezeichen. Sehen wir mit dem Osweiler-Trade, haben wir quasi einen hochbezahlten Quarterback bekommen und noch einen Second-Round-Pick dafür. Also ist die Frage, wird er spielen? Tja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube ja, dass er spielen wird. Ich glaube fest
daran, dass Brock Osweiler
spielen wird.
Ich könnte es mir auch vorstellen, vor allen Dingen, weil man dann den Quarterback, den man gedraftet hat in der zweiten Runde, DeShone Kizer nicht unbedingt verheizen will und vielleicht auch einfach langsam aufbauen will und gucken möchte, was kann er. Vielleicht ist er ja der Quarterback, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, der uns dann in die Zukunft führt. Aber insgesamt, ja, es wird das nächste Jahr jetzt auch nicht wahrscheinlich sehr gut werden. So richtig viele Spieler verloren. Ja gut, sie haben Terrell Pryor verloren und Stephen Pierre, Defensive Tackle, und Gary Barnage gecuttet. Also sind schon ein paar Verluste, aber jetzt nicht so weltbewegende Verluste, würde ich sagen. Gut, haben im Quarterbackhaus ein bisschen aufgeräumt, haben Robert Griffin rausgekegelt und Josh McCown, beziehungsweise nicht verlängert, sodass, ja, gut. Was soll man zu dem Team sagen? Also im nächsten Jahr erwarte ich nicht viel von ihnen. Es ist natürlich ganz angenehm für einen Quarterback, wenn er viel Zeit hat in der Pocket und sich um die Line nicht so viele Gedanken machen muss und dass man vielleicht auch ganz gut laufen kann, ein gutes Laufspiel aufbauen kann. Aber insgesamt wird das nicht viel werden. Ja, noch eben kurz auf den Draft zurückzukommen, dann natürlich mit dem ersten Pick overall mit Myles Garrett den Standout-Player im Draft sich sichern können. Edge-Rusher, der natürlich auch viel für die Zukunft verspricht. Haben dann in der ersten Runde auch weiter auf der Defensive Side weitergemacht mit Jabril Peppers, einem sehr athletischen Safety, der so ein bisschen so ein Jack-of-all-Trades ist, wie man sagt im Amerikanischen, der hat irgendwie alles gut kann, der auch sogar eine Offense spielen kann. Da wird man sehen müssen, ob er sich wirklich dann nicht nur überall beweisen kann, sondern auch wirklich auf der Safety-Position. Aber ich mag den Pick auch ganz gerne. Und dann haben sie noch in die erste Runde reingetradet und David Njoku als Tight End gedraftet. Also, ja,
den mag
das ist
ich
halt der
sehr gern.
Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Haben halt echt viel Kapital rausgeballert, weil sie auch einfach viel Kapital hatten. In der dritten Runde haben sie noch einen Defensive Tackle gedraftet. Und im nächsten Jahr haben sie, glaube ich, in der ersten Runde 2 Picks und in der zweiten Runde, ich glaube, nochmal 3.
Oder 3.
Ich glaube sogar 3. Okay. Irgendwie unheimlich viel, also unheimlich viel Draftkapital. Die Browns sind einfach super aufgestellt für die langfristige, also mittelfristige Zukunft. Und da muss man mal sehen, was daraus wird. Ja, in diesem Jahr sehe ich sie schon ein bisschen besser als im letzten Jahr und vielleicht sogar auch deutlich besser, und zwar bei 5-12. Das hängt zum einen mit dem Spielplan zusammen, zum anderen auch einfach damit, dass man jetzt so eine gute Line hat und solide Defense. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass so ein Schritt nach vorne gegangen wird. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie gegen die Jets verlieren, die man ja zynisch unterstellt, sie wollen nicht gewinnen. Da wird sich das natürlich anbieten, gegen Minnesota, gegen Jacksonville und gegen die LA Chargers. Und am Ende nochmal gegen die Bears. Das sind natürlich auch alles die Teams, die zumindest von uns jetzt auch als nicht unbedingt stark eingestuft werden. Also das ist so mein Ausblick. 5-11 kann ich mir schon vorstellen.
Auf jeden Fall. Also es kann ja auch nur besser werden. Also es muss ja auch besser werden. Also man kann jetzt auch nicht mehr tanken, ne? Also jetzt muss man halt gewinnen.
Sollte man auch nicht machen, ja. Ich habe bei einer großen deutschen Sportseite, zufällig bin ich die Tage drüber gestolpert, dass die Browns mit 9-7 wurden die prognostiziert. Und da habe ich dann auch gesagt, so, okay, das ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr viel. Aber
ja, vor allem bei dem Spielplan, ne, den wir uns ja auch eben schon mal angekündigt haben, ist es, glaube ich, viel zu viel. Aber ich habe es noch kurz nachgeguckt, du hast vollkommen recht. In der ersten Runde nächstes Jahr haben sie 2 Picks, in der zweiten 3 Picks. Insgesamt haben sie in den ersten 4 Runden 8 Picks.
Oh, ja.
Also da ist jetzt schlecht, wirklich bei den Browns, kann man nicht mehr auf sozusagen die Zukunft spielen in der kommenden Saison, sondern man muss jetzt wirklich, und Hugh Jackson, ich glaube, der ist auch ein Coach, der hat ja auch keinen Bock mehr, jetzt irgendwie zu sagen. So.
Ja, das stimmt, ja.
Und, er muss
und man darf auch nicht vergessen, die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers dauert 3,3 Jahre. Ja. Wenn man dann 3 Jahre quasi nur quasi tankt und schlecht spielen würde, dann würden quasi die Spieler teilweise, die man zu Beginn sich gesammelt hat, dann, wenn man anfängt gut zu spielen, schon wieder aufhören. So im Schnitt, das ist natürlich dann praktisch nicht immer so, aber zu lange kann man das einfach nicht machen, weil man dann, die jungen Spieler sind dann auch nicht mehr jung und unter Umständen auch nicht mehr zu halten, vertraglich, geldlich gesehen.
Ja, definitiv. Also das, von daher glaube ich auch, dass sie auf jeden Fall für ihre Verhältnisse immer wieder ein einigermaßen gutes Jahr spielen werden. 9-7 oder 7-9, was hattest du gesagt?
5-11.
Nee, aber du, was du gelesen hattest jetzt.
9-7 war das. Also
9-7, ja, okay, das finde ich auch noch. Das ist eine Spur zu krass. Ja. Aber okay, wir werden sehen. Dann haben wir noch als letztes Team die Cincinnati Bengals. Hab mich sehr schwer getan. Generell, was so die Bengals, wenn ich sie in der Saison verfolge, und jetzt, wenn ich mir das nochmal genauer angeguckt habe im Vorfeld hier für den GFL-Podcast, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich von den Bengals noch halten soll. Also sie verabschieden sich mehr und mehr ins Niemandsland der Liga. Ich finde, um es mal direkt so mit sozusagen den Minuspunkten anzufangen, seitdem Hugh Jackson als Offensive Coordinator weggegangen ist, ist die Offense wirklich abgefallen und stagniert. Und seit Mike Zimmer zu den Vikings gegangen ist, stagniert die Defense, die er als Defensive Coordinator wirklich zu einer der besten in der Liga auch geformt hat. Also vor noch 3-4 Jahren waren die Bengals eigentlich das Team, die hatten in der Offense Andy Dalton und AJ Green und in der Defense hatten die halt diese krasse Defense mit diesem krassen Pass Rush und waren halt wirklich gut. Okay, nehmen wir mal die Playoffs jetzt raus, da haben sie halt irgendwie immer nicht wirklich performt, aber die waren halt immer ein starkes Team insgesamt und mittlerweile ist es, ja, weiß ich nicht, fehlt es an allen Ecken. Sie haben jetzt auch in der Offseason die beiden besten Offensive Line Spieler im Grunde genommen abgegeben mit Kevin Seidler, der zu Cleveland gegangen ist, hat er gesagt, und Withworth, das hatten wir auch vor ein paar Wochen angesprochen, der ist zu den Rams gegangen. Dann noch Marcus Hunt, ein zumindest guter Rotational Defensive End, der ehemalige, ich glaube, Diskuswerfer aus Estland, Lettland, Litauen, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein sehr athletischer, guter Rotational Defensive End. Und Rex Burkhardt haben sie verloren. Der ist zu den Patriots gegangen. Und haben im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich große Zugänge geholt. Also Kevin Minter ist ein okayer Inside-Linebacker, den haben sie von den Cardinals geholt. Smith ist ein okayer Guard, den haben sie aus Minnesota geholt, wobei jetzt ein Offensive-Line-Spieler aus Minnesota würde ich nach der letzten Saison auch nicht unbedingt verpflichten. aber das, ja, war irgendwie so ein bisschen, ja, sehr, sehr unterm Radar. Und in der im Draft sind sie eigentlich in meinen Augen auch nur aufgefallen durch sehr kontroverse Picks. Sie haben in der ersten Runde John Ross geholt, der durch seinen Combine-Rekord beim 40-Yard-Dash im Grunde genommen erst nationale Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Ist extrem schnell, also super schnell, hat aber auch Verletzungsprobleme und niemand weiß, wie er quasi auf diesem Pro-Level wirklich performen kann, weil Speed alleine reicht halt auch nicht.
Er wirklich, das haben wir auch oft genug gesehen, ne? Also ja. Percy Harvin und so, das sind alles so, oder als Tavon Austin, das sind alles so Gadget-Player, ne? Aber so richtig konstant, schwierig dann immer.
Ja, weil ich meine, es gibt wahrscheinlich 5 Millionen Leute, die, ja, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die extrem schnell laufen können, aber es gehört halt als Receiver noch sehr viel mehr dazu. In der zweiten Runde haben sie dann den Running Back Joe Mixon geholt, darüber haben wir auch sehr viel schon gesprochen. Das war der, der seine Freundin geschlagen hat, wo es den Prozess auch gab, wo ich auch eine relativ starke Meinung zu hatte, dass ich es nicht verstehe, warum so ein Spieler überhaupt gedraftet wird. Und danach hat man dann, nachdem man eben Receiver und Running Back gedraftet hat, die Defense adressiert und ja, hat jetzt im Grunde genommen ein Team, von dem ich nicht so ganz weiß, was damit passieren wird. Man hat jetzt natürlich super gut den Running Back Core. Man hat AJ Green und Tyler Eifert als Tight End, wobei er auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Und man hat Andy Dalton und wir haben schon viel über diese Dalton Scale, das hattest du reingebracht, gesprochen. Es ist, ja, alles nicht sehr überzeugend und ich bin auch mir nicht sicher, ob Andy Dalton wirklich jetzt vom Front Office der Bengals als der Quarterback für die nächsten Jahre noch gesehen wird. Ich habe es mal nachgeguckt. Er hat ein Potential Out, also ein potenzielles Aus nach dem kommenden Jahr in seinem Vertrag. Er ist jetzt nicht wirklich teuer, gemessen an den Quarterback-Verträgen, die jetzt so verteilt wurden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach dieser Saison, wenn die jetzt nicht wirklich Bombe ist, vielleicht auch die Bengals verlassen wird. und die Bengals sich dann einen neuen Quarterback suchen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich würde dann eher, ich finde das immer schwierig, also weil bei der Quarterback-Position so viel davon abhängt und die quasi gar nicht vom Gehalt mit anderen Positionen verglichen werden können. Es ist dann meistens so, dass man, ich würde eher darauf tippen, dass sie ihn behalten, aber halt trotzdem schon irgendwie früh im Draft die ganze Sache angehen und gucken, ob sie da irgendwie jemanden finden können, den sie dann hinter Andy Dalton so langsam ranführen können. Ich weiß nicht genau, wie die Cap-Situation bei den Bengals aussieht. Aber ja, gut, es ist immer vieles möglich, ne?
Ja. Also wie gesagt, ich glaube, also er ist jetzt nicht teuer, er verdient dann, glaube ich, im nächsten Jahr sind das, glaube ich, ein Cap-Hit von 15 Millionen. Und danach 16, 17 geht es noch ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, es ist da möglich, ab der nächstkommenden Saison ihn dann auch vom Front Office loszuwerden, sage ich mal. Keine Ahnung. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, weil da jetzt doch einiges nicht geklappt hat in den letzten Jahren. Schlussendlich jetzt für die kommende Saison sehe ich sie bei 6-10. Das heißt, wenn wir, sie haben jetzt letzte Saison abgeschlossen mit 6-9 und einem Unentschieden. Das Unentschieden münze ich nochmal um in eine Niederlage. Ich sehe sie eben bei den Ravens einmal gewinnen und einmal bei Cleveland und Jacksonville, Buffalo, Chicago und die Vikings. Und das sind auch wirklich die einzigen Teams, die ich sehe, bei denen sie wirklich gewinnen können, was den Spielplan angeht. Also 6-10 finde ich ist ja realistisch für die Bengals.
Okay, dann setze ich mir jetzt das Ziel für die nächste Saison, dass ich darauf hoffe, dass Cleveland nicht Letzter in der Division wird.
Okay, also wir können jetzt ja mal kurz den Ausblick wagen. Für GFL Podcast prognostiziert für 2017 die AFC North, die Steelers mit 11-5, die Ravens mit 9-7, Bengals 6-10 und die Browns mit 5-11. Das wäre dann wahrscheinlich dann auch wieder die Teilnahme für die Steelers, also definitiv in Playoffs. Und für die Ravens wird es wahrscheinlich dann eher nicht reichen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
So viel zur AFC North von uns. So viel also zur AFC North von uns. Christian, du hast noch etwas auf dem Herzen. Du möchtest noch etwas loswerden.
Ja, bitte. Genau.
The stage is yours.
The stage is mine, okay. Ein bisschen geht's um Tom Brady. Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen angenervt von ihm. Also als ich angefangen habe mit Football, da war er wirklich so einer, der sehr humble war, also sehr zurückhaltend, sehr vornehmen, der nicht so viel angegeben hat, nicht so viel in den Medien war und vor allen Dingen auch nicht viel Werbung gemacht hat. Und das ist so eine Sache, die ist seit 3-4 Jahren, wird das immer zunehmend mehr mit seinem TB12, mit seiner TB12-Geschichte, wo er die ganze Welt missionieren will, dass seine Art zu leben die beste ist der Welt und dass es irgendwie alles um Flexibilität geht beim Training und nicht unbedingt um reinen Kraftausbau und dass seine Ernährungsweise irgendwie die beste ist, die es überhaupt gibt, irgendwie mit Avocado essen, eine Avocado-Eiscreme ist immer so das Stichwort dabei und keine Tomaten und bla und bla und bla und dieses Programm sei so toll und es nervt mich ein bisschen und das hat jetzt das Fastfood jetzt wieder ein bisschen zum Überlaufen gebracht, weil er jetzt diese Woche wieder mal ein neues Produkt angekündigt hat und zwar ein neues so ein Selbsthilfebuch, das er auf den Markt bringen wird im September, glaube ich. Dieses Mal ist es sogar nicht so richtig teuer. Normalerweise sind diese Sachen von ihm einfach immer unverschämt teuer. Ja. Ich erinnere mich an das Kochbuch zurück, das glaube ich.
Ach du Scheiße, ja, das hat aber auch so einen Holzeinschlag oder so ein Kram, ne?
Nee, ich glaube, die Seiten waren. Nee, Holzeinschlag, genau. Und ja, irgendwie das Kochbuch, das 200 Euro gekostet hat für, weiß nicht, 50 Rezepte oder so. Also, ja. Und diesen komischen Schlafanzug, den er dafür Under Armour mitentwickelt hat. Man muss dazu sagen, er ist ja auch kleiner Teilhaber bei Under Armour. Diesen Vertrag hat er, glaube ich, Anfang der 10er Jahre geschlossen, dass er quasi Werbung für die macht und dafür dann auch irgendwie 5% der Firma ihm gehört. So ist das, glaube ich, gewesen. Diesen Schlafanzug, der dann irgendwie $300 kostet und dann durch Wärmeinnehaltung im Körper oder so, irgendwie, dass man sich dann besser regenerieren soll und so. Das sind so Dinge, die nerven mich einfach ungemein. Und ach, genau, und dann hat er angefangen, wie jetzt auch viele machen, mit diesen Lebensmitteln übers Internet zu versinnen, dass man quasi so fertige Sets verschickt, mit denen man dann quasi ein Mittagessen zubereiten kann oder so. Und die waren auch so ja, auch schon relativ teuer. Das sind so Dinge, die mich echt stören, weil ich mir denke so, hey, alles, was du vorher gemacht hast, war so cool. Du hast dich einfach, es hat so gewirkt, als wenn er einfach nur Football spielen will, als wenn er jetzt irgendwie keine weiteren Motivationen hat und nicht irgendwie monetäre Interessen da im Hintergrund stehen. Und jetzt hat man irgendwie alle, jeden Monat kommt wieder ein Instagram-Post von ihm, wo dann wieder irgendwie TB12 im Vordergrund steht. Und ja, ja, er macht alles, um seine Marke da voranzupushen. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr so.
Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also ich mag ihn auf dem Platz, aber alles drumherum ist mir auch einfach zu viel in den letzten Jahren geworden. Diese Art, was du auch meintest, es ist wie so eine Art, ja, keine Ahnung, Pseudo-Religion. Also ja, ich finde das echt super anstrengend. Und vor allen Dingen ist es auch, dass er das wirklich, weil er macht ja auch, was sie irgendwie alle machen, weil es zum guten Ton auch dazugehört, ist ja auch okay, viel Charity. Und da frage ich mich immer, wie kann er denn bitte, wenn er so viel Charity macht und auch mit Leuten vielleicht mal in Kontakt kommt, denen es nicht so gut geht, wirklich davon ausgehen, dass sein zusammengewurschtelter Kram da irgendwie wirklich Leute ansprechen soll, weil das ist ja wirklich von Superprivilegierten für Superprivilegierte. Ja. Ich meine, wer kauft sich so ein vorgefertigtes komisches Menü von Tom Brady für $50 oder ein Kochbuch für 200 oder ein Under Armour Schlafzug für $300. Also, und was ich halt traurig finde, ist halt dieses, dass er nach außen kommuniziert, ja, sorry, aber wenn du gesund sein willst, wenn du deinem Leben irgendwie den nächsten Schritt machen willst, wenn du irgendwie gut sein willst, dann musst du das schon machen, so nach dem Motto. Und ich meine, das kann sich halt kein Schwein leisten. Und das finde ich halt irgendwie total anstrengend und auch super nervig und auch noch nerviger, dass jetzt alle anderen auch auf den Zug aufspringen. Also irgendwie hier Julian Edelman, der dem ja eh hinterherläuft wie so ein kleines Hündchen. Der hat jetzt ja auch seine eigene Burger-Linie oder was auch immer und verkauft jetzt auch so Food-Packages.
Ne? Ja, ja, genau.
Und ist genau das Gleiche. Also der verkauft jetzt auch irgendwie, naja. Aber ich verstehe dich da voll und ganz. Ich finde es auch super anstrengend.
Ja, ich fand es einfach nur schade, weil er halt vorher wirklich das Beispiel war, so gerade entgegengesetzt Peyton Manning, der irgendwie in jedem zweiten Werbespot zu sehen war, ob es jetzt irgendwie Papa John's Pizza war oder was hat er noch alles für Werbung gemacht jetzt?
Nationwide is on your side.
Ja, ja, genau. Ja, gerade so als Gegenbeispiel Tom Brady, der halt nicht irgendwie so überpräsent war in den Medien und jeden letzten Dollar rausgedrückt hat, den er nur irgendwo konnte. Und das ändert sich halt gerade und das, muss ich sagen, finde ich wirklich schade.
Ja, weil ich glaube, er macht das eben aus dieser Überzeugung heraus. Es ist für mich wie so ein Gehirnwäsche-Ding. Ja. Also das ist nichts anderes, als wärst du jetzt in irgendeiner, keine Ahnung, Sekte, weil du, ich glaube, der ist wirklich sowas von überzeugt von seinem Lebensstil, dass er das wirklich jetzt nicht nur verkauft. Natürlich macht das auch, weil er weiß, dass er Geld dafür bekommt, aber ich glaube, er macht das auch, weil er wirklich so extrem davon überzeugt ist.
Ja. Ja, und dann seine ganze politische Einstellung ist dann ja nochmal ein anderes Thema, aber das ist dann vielleicht für den Politik-Podcast, den wir dann vielleicht nochmal machen.
Ja, den sollten wir uns vielleicht auch überlegen. Okay, ja, vielen Dank. Ich kann dir, da sprichst du mir aus dem Herzen. Dass wir das nochmal kurz angesprochen haben, war dir und auch mir auf jeden Fall ein Bedürfnis. Wir danken allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns heute vielleicht oder in den nächsten Tagen hören werden. Ihr habt von uns gehört, wie ihr das am besten machen könnt mit den jeweiligen Podcast-Apps. Wir hören uns in der kommenden Woche logischerweise wieder am Sonntag mit der letzten Vorstellung der Division, die uns noch fehlt, nämlich die NFC South mit dem letztjährigen Super Bowl-Contender, den Falcons und Cam Newton und Drew Brees und Jameis Winston. All die werden wir bestimmt. Mega interessante Division. Damit werden wir uns beschäftigen. Wir danken allen, wie gesagt, die uns hören und auch uns unterstützen und uns vielleicht auch mal schreiben und Kommentare abgeben und wünschen allen eine schöne Woche. Kommt gut in die Woche und dann bis nächsten Sonntag, Christian. Danke dir.
Schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.